Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Habe die Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer, ein bisschen Hockey geht immer und für die eishockeylose Zeit habe ich mir nochmal was überlegt. Man kann ja nicht nur bei der DEL in die Geschichte schauen, sondern auch bei der NHL und deswegen machen wir hier jetzt regelmäßig NHL-Finalserien-Rewatches und es ist mir natürlich eine Ehre, ich mache das nicht allein, es ist mir eine Ehre, dass beim allerersten Mal mein Hockey-Buddy Tom Kanzog mit dabei ist. Servus Tom.
Servus Fetzi, moin.
Ja, völlig losgelöst von den Hockey-Buddies. Natürlich nicht ganz losgelöst von den Hockey-Buddies, aber wir machen die Hockey-Buddies unabhängig davon und machen jetzt diese Rewatches. Schauen wir uns also vergangene NHL-Serien, Finalserien an, eine Saison und sprechen ein bisschen darüber. Denn es gibt ja die Möglichkeit, bei YouTube diese Spiele zu finden. Zwar nicht alle, aber ich habe schon relativ viel gefunden, vor allem aus den 90er Jahren. Und wir fangen jetzt 1991, haben wir für mich willkürlich gewählt, 1991 an mit der Finalserie Pittsburgh Penguins gegen Minnesota North Stars. Ich weiß nicht, das ist für mich so ein ganz guter Anfang, weil vorher war halt die Ära Gretzky, also halt die Edmonton Oilers und die New York Islanders in den 80er Jahren und klar, da hat man schon sich ein bisschen mehr beschäftigt damit, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Tom, aber bei mir ist gerade so erste Hälfte 90er Penguins, Canadiens, Rangers, selbst dann noch die Devils, das musste ich mir dann auch im Nachhinein erst nochmal anschauen und halt wirklich mir auch nochmal anlesen, wer da gespielt hat überhaupt. Und dann so mit Ende 90er, also bei mir war da tatsächlich 99 Dallas Stars dann, also nicht mehr Minnesota North Stars, sondern Dallas Stars gegen Buffalo Sabres war die erste Finalserie, die ich auch wirklich live gesehen habe. Alles andere, ja, ist halt angelesen und halt dann bei YouTube nachgeschaut.
Ja, ist bei mir ganz ähnlich. Also ich meine, in dem Jahr, über das wir jetzt sprechen, 1991, da war ich 4. Das ist das Jahr, wo ich das erste Mal selbst aufs
Dankeschön. Eis gegangen bin. Dankeschön.
Also das ist, also wie gesagt, das war das eher, also als Lemieux den Cup geholt hat, war ich das erste Mal auf dem Eis. Ich weiß nicht, ob das einen Zusammenhang hat. Ansonsten hatte ich ja, also wer das so ein bisschen verfolgt hat, auch in anderen Podcasts oder so, ich hatte ja auch mal so eine gewisse eishockeylose Zeit, wo ich mehr Basketball gespielt habe oder mich für andere Sportarten mehr interessiert habe. Dadurch habe ich da gar nicht so die konkrete Erinnerung, wann ich das erste Mal tatsächlich so bewusst ein Stanley Cup-Finale verfolgt habe oder so ein Stanley Cup Playoff Run von irgendwen. Also ich kann mich dann aber schon erinnern, so Anfang der 2000er Jahre dann so die Devils Cups, dann natürlich die Detroit Red Wings Dynastie habe ich natürlich verfolgt, dann aber mehr auch irgendwie über Videospiele dann wieder dahin gekommen und dann halt immer dann ja die Möglichkeiten, die man halt mal damals hatte, bevor das Internet so die Möglichkeit bot, wie man sie jetzt hat, dass man halt sowas wie jetzt die Stanley Cup Finalserie, über die wir heute sprechen, nochmal quasi in Gänze nachschauen kann oder dass man sich irgendwelche eine Stunde Features und Filme quasi angucken kann, die nochmal alles zusammenfassen und über alles besprechen und das die Möglichkeit hatte man ja damals nicht, dann war man halt irgendwie darauf angewiesen, dass man irgendwie, weiß ich nicht, eine Eishockey-News oder sowas, gab es die damals schon, weiß ich gar nicht, aber halt als irgendwelche Eishockey-Zeitungen oder sowas, dass man das halt mitbekommt.
Was ist so denn, bevor du dich ein bisschen mehr eingelesen hast, jetzt vielleicht auch schon, bevor wir besprochen haben, dass wir das machen, also bevor du dich das erste Mal länger mit dieser Serie beschäftigt hast, was ist da so dein erster Gedanke, wenn du an die Pittsburgh Penguins denkst? Also natürlich Lemieux, und an wen denkst du da noch?
An Jaromir Jagr. Ja. An Jaromir Jagrs Frisur,
an ja. Mario Lemieux. Jaromir Jagrs Goldkette.
An Jaromir Jagrs Goldkette. Ja, das vor allem und halt ein ikonisches Trikot, welches sie Gott sei Dank mittlerweile wieder tragen. Ich mag dieses Logo plus die Farbkombination und die Art und Weise, wie das designt ist. Das ist natürlich dann, glaube ich, so als Appeal für Fans, die vielleicht so ein bisschen so beiseite Interesse für Eishockey haben, natürlich groß, wenn du so ein Logo, so ein ikonisches Logo hast und so ein ikonisches Trikot hast, dann sprichst du natürlich, glaube ich, noch mehr Leute an. Ich glaube, das ist zum Beispiel auch bei den Chicago Blackhawks so oder Detroit Red Wings ist ähnlich. Aber so direkt spielermäßig ist natürlich halt Lemieux sticht da ganz groß hervor. Und dann, wenn man halt dann drauf guckt, welche Spieler da in dem Kader sind, ich meine, wir kommen ja, glaube ich, gleich dann noch drauf zu sprechen, aber das ist halt dann wirklich, das ist irgendwie eine eigene Hall of Fame, allein dieses Team, was die Penguins da in der Saison aufs Eis gestellt haben.
Ja, es sind 7 Spieler dieses Penguins-Kaders in der Hall of Fame und da ist Jaromir Jagr, weil er eben jetzt noch nicht eligible ist, noch gar nicht mitgerechnet. Ja. Also es werden 8 dieser Spieler, die da auf dem Eis waren im Finale 1991 oder in der Saison 1991, sind in der Hall of Fame oder werden in der Hall of Fame sein. Also ein Wahnsinnskader und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du so einen Kader heutzutage noch einmal zusammenstellen könntest, also von der Qualität. Ja. Wir fangen ja schon mal, sprechen alleine ja schon mal über die Center-Position, also wenn wir jetzt sagen, es gibt erfolgreiche Teams, die halt einen guten Nummer 1 und Nummer 2 Center haben, also ich meine, die Penguins natürlich als bestes Beispiel der vergangenen Jahre jetzt mit Crosby und mit Malkin oder auch, was ich in den 90er Jahren, die Red Wings zuerst mit Eisenman Fedorov, später dann Zetterberg, Datsyuk, aber halt das alles vor der Salary Cap Era. Aber wenn du sagst, du hast auf Center halt Lemieux, dann Francis und hast du Trottier auch noch im Kader. Also das ist schon fies. Und klar hat es da auch junge Spieler gegeben. Also Jaromir Jagr, seine erste Saison, Recky war auch noch Anfang 20. Da könntest du vielleicht sagen, okay, die bringst du dann noch rein in Salary Cap, weil die halt noch nicht die großen Verträge haben. Aber trotzdem, was da eben an All-Stars mit dabei waren, ein paar habe ich jetzt schon aufgezählt, aber auch eine Verteidigung, halt ein Coffey, ein Murphy, ein Samuelsson noch mit dazu im Sturm, Bob Airy, Kevin Stevens, Joe Mullen und so weiter und so fort. Also ein brutaler Kader.
Ja, also ich habe in dem einen Film, den ich gesehen hatte, der die Stanley Cup Playoffs zusammengefasst hat, da wurde halt dann auch auf Ron Francis, kam man da kurz zu sprechen und dann war Scotty Bowman, der zu dem Zeitpunkt ja ich glaube Chef der Spielerentwicklung bei den Pittsburgh Penguins war, der hat dann da im Interview gesagt, naja, wir brauchten Unterstützung auf der Center-Position hinter Lemieux, hatten wir da irgendwie so eine Lücke und dann haben wir halt Ron Francis geholt und dann hat man sich so, ja okay, wenn man halt so ein Loch auf der Center-Position hat, holt man sich halt einfach einen anderen überragenden Center und dann hat man halt Lemieux und Francis und das ist schon Wahnsinn gewesen. Und dafür haben sie ja jetzt nicht wenig abgegeben, ne? Ich glaube, sie hatten, das waren schon ein paar gute Spieler, die auch weggegangen sind von den Penguins.
Ja, also gerade wenn wir bei Francis jetzt sind, den haben sie ja während der Saison geholt. Also genau. Es war so, dass sogar ja Mario Lemieux in dieser Saison, wenn wir noch über die Hauptrunde, über die Regular Season sprechen, ist er lange ausgefallen, hat viele, viele Spiele verpasst. Und in der Phase, also 50 Spiele in der Regular Season wegen seiner Rückenoperation, hatte er immer wieder gesundheitliche Probleme.
Naja, sie war ja auch mit einer Infizierung oder irgendwie sowas.
Also war in der Saison davor schon. Genau, er hatte in der Saison davor schon Rückenprobleme und dann noch immer eben diesen Infekt noch drin. Ne? Und während dieser 50 Spiele haben halt die Penguins Joe Mullen, Larry Murphy, Ron Francis und Ulf Samuelsson geholt. Und insgesamt, wenn wir Jagr noch mit dazu nehmen und eben Trottier in der Offseason und dazu ja auch noch in der Offseason, lass mich nochmal kurz schauen, Joe Mullen, dann haben die innerhalb von 10 Monaten, nicht mal 10 Monaten, 5 zukünftige Hall of Famer geholt, die Penguins.
Hast du Mark Recchi auch? Achso, Mark Recchi ist, glaube ich, kein
Hall of Famer. Ja, genau. Also, aber die 5 davon, doch, Recchi ist Hall of Famer, aber der war vorher schon da. Der war vorher schon da. Also diese 5 Hall of Famer, die sie geholt haben, während dieser 10 Monate eben Jagr gedraftet, Mullen getradet, Trottier geholt, also der hatte also gesigned in der Offseason und dann in der Saison Larry Murphy und Ron Francis eben der Trade. Und Ron Francis eben einer der brutalsten Deadline-Trades der Geschichte. John Cullen ist da zu den Hartford Whalers gewechselt, der schon über 100 Punkte gemacht hat in der Saison, aber Ron Francis war halt dann nochmal so das gewisse gewisse Extra, dass du halt dann, also Trottier war schon am Ende seiner Karriere, hat er mit den Islanders Anfang der 80er die 4 Stanley Cups gewonnen. Aber ja, Francis war halt auch wirklich noch voll im Saft.
Ja.
Und das Verrückte ist ja, dass die Penguins hatten ja in der Saison davor, deswegen haben sie ja Jager auch an 5 bekommen im Draft. Die Penguins hatten im Jahr davor die Playoffs verpasst. Ne? Also das war eigentlich keine gute Mannschaft. Die hatten echt Probleme, in die Playoffs zu kommen. 7-mal in 8 Jahren haben sie es nicht geschafft. Und ja, haben dann 9 Trainer bekommen zur Saison 90-91. Mit Badger Bob Johnson. Und einen neuen GM auch bekommen, einen neuen General Manager mit Craig Patrick. Und dann ist er abgegangen. Und dann hat halt Lemieux einfach auch die Spieler um sich herum bekommen, um eben diesen Stanley Cup zu gewinnen.
Ja.
Du hast ja gesagt, du hast dir die Playoffs noch ein bisschen angeschaut, dazu die Finalserie. Wir haben jetzt viel über die Pittsburgh Penguins gesprochen, aber die hatten ja auch noch einen Gegner mit den Minnesota North Stars und aus denen werde ich ehrlich gesagt nicht so groß schlau. Also wenn ich mir den Kader anschaue, im ersten Moment sage ich, okay, Modano. Ja? Auch der ist natürlich dann ein Hall of Famer geworden und hat auch den Stanley Cup mal gewonnen, 1999 mit den Dallas Stars und dann später mit den Detroit Red Wings nochmal. Aber sonst muss man wirklich sagen, das sind keine Namen, die jetzt so rausstechen. Ja? Und trotzdem haben die sowohl die Chicago Blackhawks, das war das beste Team der Regular Season, die haben sie geschlagen in der ersten Runde mit 4-2. Dann haben sie in der zweiten Runde das zweitbeste Team der Regular Season geschlagen, die St. Louis Blues mit 4-2. Und dann haben sie in der dritten Runde, haben sie die Edmonton Oilers geschlagen, die waren Titelverteidiger, also die hatten 90, hat den Stanley Cup gewonnen. Also ein brutaler Lauf in den Playoffs. Und die sind mit einem Losing Record ja eingezogen in die Playoffs. Und ich weiß nicht, du hast vielleicht mehr Spiele der North Stars angeschaut und dich da vielleicht ein bisschen mehr eingelesen, aber ich kann es mir auch nicht erklären, wie die überhaupt in das Finale gekommen sind. Also das war wirklich eine Cinderella-Story.
Also ich habe jetzt nicht direkt mir einzelne Spiele nochmal von den Serien angeguckt. Ich hatte, also wie gesagt, in dem einen Film, den ich mir angeschaut hatte, wurde halt quasi das erste Drittel des Films wurde quasi der Weg der North Stars ins Finale und der Weg der Penguins ins Finale nachgezeichnet. Ja. Da wurde dann natürlich auch drauf eingegangen, aber das sind, dann wurden auch Highlights aus den Spielen gezeigt, so Tore oder auch mal ein Save, was ja nicht so häufig vorkam in der Zeit. Den Elefanten im Raum müssen wir gleich ansprechen, das Eishockey von damals. Aber dementsprechend kann ich das jetzt gar nicht so großartig beurteilen, inwiefern sie jetzt über Spiele hinweg die Gegner irgendwie auseinandergenommen haben. Aber so wie ich das verstehe, ist das eher eine Mannschaft, die sich halt wirklich auf diesen krassen Teamgedanken halt gestützt hat und halt gutes Goaltending auch bekommen hat in einigen Phasen und dann, wie du gesagt hast, halt so eine Cinderella-Story geworden ist.
Ja, lass uns doch mal mit dem Eishockey, das damals gespielt wurde, einsteigen. Also es ist natürlich, wenn du das Eishockey von jetzt kennst, schon Wahnsinn, sich ein Spiel von damals anzuschauen, weil du denkst, warum geht der Arm nicht hoch? Ja, 5 Sekunden später denkst du dir, warum geht der Arm nicht hoch? Und 5 Sekunden später denkst du nochmal, warum geht der Arm nicht hoch? Das ist das Erste, ne? Also du hast da die ganze Zeit einfach halten, haken, sonst was, Beinstellen. Und es beschweren sich zwar ein paar, aber es wird einfach weitergespielt. Du hast brutale Checks, die nicht mal geahndet werden, die heutzutage halt Sperren nach sich ziehen würden. Und spielerisch musst du auch sagen, es ist jetzt so klar ist Eishockey auch schon damals ein Teamsport, aber es ist schon oft so, dass einfach der Topstar halt die Scheibe bekommt und dann mal durchmarschiert.
Also ich meine, eines der ikonischsten Tore, was auch immer wieder in Videos gezeigt wird, wenn die Playoffs beginnen, die Stanley Cup Playoffs, das Mario Lemieux-Tor aus, ich glaube, Spiel 2, wo er aus der eigenen Zone losfährt, dann noch 2 Verteidiger der North Stars aussteigen lässt und das Tor schießt im Fallen, ist ja aus der Serie 90-91, beziehungsweise aus dem Finale 91, das fasst meiner Meinung nach auch vielleicht ist es zu einfach runtergebrochen, aber es fasst schon ganz gut zusammen, das Niveau, also das, der Unterschied vom Niveau von diesen absoluten Topstars zu den guten Spielern der NHL, beziehungsweise den Spielern, die NHL-Niveau hatten. Ich glaube, dieser Unterschied in dem Niveau war niemals so groß wie zu der Zeit. Weil ich glaube, die Zeit davor hattest du halt Gretzky und so einzelne Ausnahmetalente, wo das so, also einzelne Spieler, wo das so ein Ausreißer gab. Aber jetzt hast du also du hast Modano angesprochen von den Northstars zum Beispiel. Aber du hast halt diese ganzen Stars, diese ganzen späteren Hall of Famer bei den Pittsburgh Penguins, wo du halt wirklich einen Unterschied merkst im Verhältnis zum restlichen Spiel. Also Lemieux nochmal auf einem extra Podest. Ich meine, klar, bester Spieler aller Zeiten, muss natürlich, also sticht nochmal hervor. Aber dann hast du Spieler wie Jager, der da, also ich meine seine Rookie-Saison, ne, aber trotzdem halt schon, wo man halt sieht, was aus dem Spieler halt werden wird. Du hast halt Spieler wie Ron Francis oder jetzt fällt mir gerade nicht ein, wen ich da unbedingt noch ansprechen wollte vorhin. Paul Coffey wollte ich ansprechen.
Paul Coffey, ja genau,
Verteidiger. Der ja im zweiten Spiel zurückkam und da riesigem Jubel, der sich einen Kiefer gebrochen hatte und dann auch im zweiten Spiel nur im Powerplay zum Einsatz kam, aber halt in seinem ersten Wechsel halt hinterm eigenen Tor die Scheibe aufgenommen hat und dann quasi, also da siehst du im Skating zum Beispiel den Unterschied und dann gab es einen riesen Jubel auch in der Arena und so. Also das war, weiß nicht, also ich weiß nicht, ob das nur mein Eindruck ist, ob du es ähnlich siehst, aber ich finde halt dieser Unterschied zwischen diesen Spitzenspielern, der ist viel größer als heute. Also als Vergleich, wenn McDavid kann zwar super, also ist zwar sehr, sehr schnell im Skating und haut halt auch immer mal wieder diese Highlights raus, aber ja, ich weiß nicht, ob der Unterschied wirklich, ja, vielleicht muss ich auch nochmal drüber nachdenken, aber der Unterschied zu einem zweiten Reihe Center, ja gut, vielleicht ist McDavid vielleicht dann auch wieder der Ausreißer.
Welches also, wenn wir, Beispiel, was ich da jetzt wählen konnte. Wenn wir bei dem Tor bleiben, ja, look at Lemieux, oh my heavens, what a goal, what a move, Lemieux, oh baby, kommentiert von Bob Cole. Ja. Zweites Spiel in der Serie, Verteidiger Sean Chambers und Neil Wilkinson haben wir nochmal rausgeschrieben und eben dann im Tor John Casey. Also ich glaube, das, was er mit den Verteidigern macht, auch durch die Beine durchspielen und außen rumlaufen, und das, nachdem er die Scheibe im eigenen Drittel bekommen hat oder sich geholt hat, das würde Connor McDavid jetzt auch ab und zu mal machen, beziehungsweise macht's ab und zu. Vielleicht dann sogar noch den Move gegen den Torwart. Aber das alles halt kombiniert, dass du auch den Platz auf dem Eis hast, dann eigentlich vom eigenen Drittel bis zur gegnerischen blauen Linie überhaupt nicht groß attackiert wirst und dass du so leicht dann nach diesem Move auch noch den Torwart ausspielst. Im Endeffekt mit einem, klar, es ist geil gemacht, aber es ist halt ein Fake auf die Rückhand und dann das Tor, ja, so ein Tor siehst du, glaube ich, 2020 nur noch ganz, ganz selten. Und vor allem dann nicht in Spiel 2 der Finalserie, wo alles eigentlich schon recht ausgeglichen ist. Und also gerade das Torwartspiel, glaube ich, kann man da auch noch erwähnen, dass, ja,
das
klar,
also die fand,
ja, aber also ich meine, Tom Barrasso auf der anderen Seite, jetzt haben wir John Casey gesprochen, aber Tom Barrasso auf der anderen Seite, schon einer der besseren Torhüter der 90er Jahre, ne? Der war 1,91 groß, also der hätte diesen Butterfly-Stil, den es durch Patrick Roy ja durchaus auch schon gab, schon spielen können, aber das war halt einfach die stehen halt und dann ist halt einfach viel frei, ne, also neben den Beinen und teilweise auch Five-Hole und teilweise sieht das halt echt extrem ungelenk aus, was die machen. Und aus heutiger Sicht, wenn du sagst, ja, warum geht der nicht runter, warum macht er nicht einfach zu und der Puck schlägt irgendwo ein, kann man ja schon sagen, dass natürlich das Torwartspiel auch noch nicht so weit entwickelt war.
Also ich habe aus der noch pausierten NHL-Saison 1920 eher so ein kleines Trauma. Und ich finde, in einigen Szenen dachte ich mir so, okay, spielen jetzt beide Mannschaften mit Emergency-Backups? Also wann kommen die Torhüter ins Tor? Was ist das? Also es gibt so ein paar Szenen, wo man sich dann, also es ist halt, ich glaube, der Hauptpunkt, der mir oft durch den Kopf gegangen ist, ist halt, dass es irgendwie im Verhältnis zu heute oder 10, 15 Jahre später, es ist halt irgendwie ein komplett anderer Sport. Das geht bei der Regelauslegung los und der Art und Weise, wie die Spieler sich auf dem Eis verhalten haben. Also du hast es vorhin schon angesprochen, das Haken, das Stockschlagen, die Checks, da geht es los, dass es da strenger wurde, dass es da natürlich dann, ja, dass man da härter durchgegriffen hat, mehr Powerplays hatte. Dann hast du, ich glaube, das Niveau der Spieler ist insgesamt gestiegen. Also die Topstars natürlich auch. Also das, was ich eben wahrscheinlich mehr schlecht als recht erklären wollte, hat sich dann auch noch mal ein bisschen also ich glaube, das Niveau hat sich insgesamt mehr angepasst. Also der Unterschied zwischen Topstars und guten Spielern ist nicht mehr so groß. Und dann hast du halt einfach die Entwicklung der Torhüterposition. Die Entwicklung der Goalie-Ausrüstung. Ich glaube, wenn man jemanden diese Serie zeigt, 90-91, ist das eigentlich das beste Argument für jeden Torwart, weshalb man das Goalie-Equipment nicht verkleinern sollte.
Ja.
Weil so viel, also so groß ist der Unterschied nicht zu einem Feldspieler. Also gerade was den Oberkörper angeht. Die haben halt die Schienen an den Beinen, aber im Oberkörper ist ja kein großer Unterschied.
Ja, das stimmt schon. Und dann ist es auch wieder verständlich, warum halt mal ein Schuss am Körper vorbeigeht, ne? Oder halt der sonst halt einfach abprallt, weil er halt noch in die Ausrüstung geht, da geht halt in dem Fall vorbei und trifft vielleicht noch das Trikot und du denkst, hey, wenn das Trikot flattert bei dem Schuss, dann muss er den noch halten, aber da ist halt kein Equipment, keine Ausrüstung. Also Torwartspiel, das, was du gesagt hast, sicherlich das Gefälle in der Liga größer. Was mir auch noch aufgefallen ist, als ich mir das Finale nochmal angeschaut habe, der Spielaufbau im Powerplay. Also ich würde fast tatsächlich sagen, das ist so spielerisch der größte Unterschied im Vergleich zu jetzt. Also in den letzten 30 Jahren hat sich da möglicherweise am meisten getan. Ne? Also da tragen halt oft die Verteidiger einfach die Scheibe nach vorne und dann gibt es irgendwo zwischen roter und blauer Linie gibt es halt den Dumpen und dann wird hinterher marschiert und es kriegt halt trotzdem meistens die Mannschaft in Überzahl die Scheibe, weil die halt ja den Puck hatte und weil sie einen Mann mehr auf dem Eis hat. Aber jetzt gerade so, dass du sagst, okay, wir geben die Scheibe immer dem spielstärksten Spieler, wir haben vielleicht sogar zwei drauf, dass du nochmal einen Drop-Pass zurückspielen kannst, dass du halt dann ja einen Gegner noch verwirren kannst, das kam dann erst später und ich finde, das ist schon ein großer Unterschied.
Auch die Art und Weise, wie sich die Powerplay-Formationen dann, dann aufstellen. Also das 1-3-1 oder ein Schirm, wie er dann später kam, das hast du ja überhaupt nicht. Du hast ja häufig dann wirklich zwei Verteidiger oben, dann D2D-Pass und dann Schlagschuss und dann mal gucken. Dann halt mal hinterher den Abpraller oder sonst was. Also generell auch Schlagschuss immer noch ein großes Thema, ist mir aufgefallen, während ich die Spiele und die Highlights mir angeguckt habe. Also wie häufig Spieler halt einfach über die blaue Linie und dann auf Höhe der Bullypunkte halt einfach mal ausholen, Schlagschuss, lange Ecke und ja, wie du gesagt hast, die Goalies halt da noch nicht so auf dem Level wie jetzt. Also das sieht man ja mittlerweile ja fast gar nicht mehr, dass ein Spieler mit Tempo in die Zone kommt und mal einen Schlagschuss rausholt.
Ja.
Aber da war es halt noch ein probates Mittel. Und auch, was ich, glaube ich, noch nie gesehen habe, Lemieux Schläger wurde in Spiel 4, glaube ich, vermessen. Weil die Nostas das was zu beanstanden hatten. Dass auch halt so surreal ist, dass das da so ein Ding an, so ein Messgerät da angesetzt wird. Also ist schon
kurios. Aber nicht die bekannteste Schlägervermessung aller Zeiten. Genau, die hat es dann 1993 gegeben bei Marty McSorley von den LA Kings, wo Beobachter von damals sagen, da hast du nicht vermessen müssen, das hast du gesehen, dass das nicht in Ordnung war. Für mich dann umso unverständlicher, warum er trotzdem mit dem Schläger gespielt hat. Ja. Und die Canadiens haben ihn halt dann vermessen lassen und ich glaube, da gibt's auch so eine geile, gibt's eine Show dazu, war das von 31 Thoughts mal, letzten Sommer, so ein extra Podcast, wo es um die Playoffs 93 gegangen ist und dann, dass da irgendwie, dass sie halt dann da so ein bisschen gecheatet haben, die Canadiens, beziehungsweise geschaut haben nach den Schlägern, auch in der Drittelpause dann den Schlägern vorbeigegangen sind und das erkannt haben. Aber das nur am Rande, werden wir dann besprechen, wenn es um 1993 geht. Jetzt sind wir bei 1991 und Tom, du hast vorher gerade so einfach nebenbei eigentlich gesagt, ja, Marilyn Lemieux, bester Spieler aller Zeiten. Kürzlich haben Bernd Schwickerath und Sebastian Böhm bei den Shorts in den Newsen einen Podcast aufgenommen und haben da auch drüber diskutiert und da sind sie dann auf Wayne Gretzky gekommen und dann fällt natürlich auch immer noch der Name Bobby Orr. Warum ist denn für dich Marilyn Lemieux der Beste aller Zeiten?
Ich glaube, weil er, also ich glaube, Error Adjusted den besten Punkteschnitt hat, aller Spieler, die jemals in der NHL gespielt haben. Und wenn man einfach bedenkt, dass er in der Saison 90-91 quasi nicht mal 30 Hauptrundenspiele gemacht hat und eine Rückenverletzung hatte, eine Rücken-OP hatte, die sich entzündet hat und er dann immer wieder zurückgeworfen wird, dass er im Finale sogar noch ein Spiel verpasst hat und er trotzdem die Conn Smythe Trophy gewonnen hat als bester Spieler des Stanley Cup Finals und der Topscorer des Finals war. Und wenn man generell dann schaut, was er in seiner Karriere gemacht hat, er hatte dann noch Krebs. Auch jetzt nicht so eine leichte Verletzung, die man mal so wegstecken kann und kam halt zurück. Es ist einfach, ich glaube, es gibt so gewisse Spieler, die in ihrer Ära einfach nochmal so ein anderes Level hatten. Bei Lemieux ist es halt einfach die Größe, die Schnelligkeit, die Technik und dieses All-Round-Verständnis einfach klar. also die Statistiken lassen natürlich immer dann viel auf Gretzky zurückdeuten. Ich bin aber auch nicht so, dass ich sage jetzt, oh ja, Gretzky hatte halt immer den besseren Supporting Cast oder sowas. Aber wir haben es ganz am Anfang ja angesprochen, was auch passieren musste bei den Pittsburgh Penguins, damit sie dann quasi diesen Sprung machen konnten, um dann halt den Titel zu holen und ein Jahr später, glaube ich, auch nochmal einen Titel geholt haben. Und es war der erste Titel für Lemieux in der Saison und da war er halt schon, ja, ich sag mal, einer der Top-Spieler der NHL. Ich weiß nicht, ist irgendwie auch so eine gewisse Bauchentscheidung. Aber ich, also wenn ich beide Spieler sehe, so in Videos, dann immer, tendiere ich immer eher zu Lemieux zu sagen, oh ja, der war schon ein bisschen besser.
Ja, bei den beiden kannst du natürlich schon sagen, das ist ja fast die gleiche Zeit, ne? Also Lemieux natürlich ein bisschen später als Gretzky, aber es ist auch die gleiche Position dann, nicht nur beide Stürmer, sondern auch beide Center. Klar haben sie einen komplett anderen Körper, ja? Also Lemieux einfach so ein Tier auch noch zusätzlich, Gretzky halt eher klein und flink. Aber ja, du hast ja schon gesagt, es ist halt immer die Frage, was wäre gewesen. Ne? 479 Spiele hat Mario Lemieux verpasst in seiner Karriere. 479 Spiele verpasst wegen Verletzung oder eben Krankheit. Und ja, deswegen ist er halt einfach, was die Zahlen anbelangt, nicht an Gretzky dran. Aber du hast ja schon gesagt, im Punkteschnitt und das noch einmal eben Error Adjusted, da ist er ganz vorne. Und vielleicht auch noch mal ein paar Zahlen zu diesen Playoffs 90-91. Also das nach Rückenverletzung, ne? Also nach einer Regular Season, die er kaum gespielt hat. 44 Punkte in den Playoffs. Nur einer war besser, Gretzky 85 mit 3 Punkten mehr, 47. In der Finalserie hat Lemieux 12 Punkte gemacht und das in 5 Spielen. Da hat er noch ein Spiel verpasst, Spiel 3 hat er verpasst, da war er nicht mit dabei. 12 Punkte gemacht, der Rekord von Gretzky liegt bei 13. Also da ganz nah dran. Und ja, dieses Tor in Spiel 2 haben wir schon angesprochen und einfach, es macht einfach brutal viel Spaß, sich Highlights von Mario Lemieux anzuschauen. Ich kenne ein Tor, ich weiß gar nicht, gegen wen das war, aber da gibt's ein GIF, wo er Bulli gewinnt im eigenen Drittel und dann, glaube ich, 5-mal gefoult wird nach heutigen Standards und irgendwie 2 Spieler trägt auf dem Rücken so ungefähr und dann macht er trotzdem halt auf der anderen Seite noch den Deke und haut den rein. Also einfach diese Kombination aus Tempo, aus Kraft und aus Technik ist schon, ja, ist schon sensationell.
Ja.
Einen würde ich bei den Penguins auch noch rausheben, den wir jetzt noch nicht so angesprochen haben. Also Coffey natürlich, aber der war in den 80er Jahren bei den Oilers, also da seine 3 Stanley Cups schon gewonnen hat. Da war er halt einfach schon überragend und da war er halt auch noch der absolute Offensivverteidiger und Scorer. Aber Larry Murphy würde ich noch ganz gerne ansprechen. Okay. Der hat in der Finalserie 10 Punkte gemacht, 10 Scorerpunkte als Verteidiger. War auch einfach einer der erfolgreichsten Verteidiger in den 90er Jahren. Das wusste ich auch noch nicht, bevor ich mich da eingelesen habe. Tatsächlich der einzige Spieler in den 90er Jahren mit 4 Stanley Cups. Also Back-to-Back mit den Pittsburgh Penguins 91-92. Back-to-Back mit den Detroit Red Wings nochmal 97-98. Ja, und halt dann auch nochmal so ein Puzzleteil, das die Penguins gebraucht haben. Denn nochmal, Lemieux, überragend, klar, Jager, ein kommender Superstar in seiner Rookie-Saison, aber die hatten in den letzten Jahren kaum die Playoffs erreicht. Also das war eigentlich kein gutes Team. Die hatten vor diesem Sieg 1991 nie die zweite Playoff-Runde überstanden und dann ja, haben sie sich halt gekrönt 1991 und 1992 das dann auch wiederholt und nochmal den Stanley Cup gewonnen. Gibt es noch was zu dir zu dieser Finalserie aufgefallen ist? Also wir können ja nochmal sagen, auch wie es gelaufen ist. Die Penguins waren ja sogar 2-1 hinten, ne? Und haben dann 3 in Folge gewonnen. Also das hätte man vielleicht am Anfang sagen müssen, aber also 4-2 Sieg für die Pittsburgh Penguins. Spiel 1 und 3 verloren. Genau. Und dann halt hinten raus einfach ja nicht mehr zu stoppen. Das letzte Spiel, das sechste, waren 8-0 für die Penguins. Da sind sie halt einfach, ja, haben sie ja die North Stars auch überlaufen. Tatsächlich das Einzige, was mir dann auch nochmal positiv sogar in diesem Spiel 6 aufgefallen ist bei den North Stars, war das Penalty Killing. Und das fand ich schon sehr modern. Denn das war nicht Scheibe einfach rausknallen, sondern eigentlich immer ein Gegenangriff. Also immer ein Konter, auch mal mit 2-3 Mann, die man nach vorne bringt. Also sehr aggressives Penalty Killing und durchaus auch offensiv freudig, so wie man das jetzt ja aktuell zum Beispiel in der DEL ja in den letzten Jahren von München gesehen hat. Das haben die North Stars da Anfang der 90er schon gespielt. Und wenn du gesagt hast, Teamleistung gut. Trainer dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, Bob Gainey, einer der defensiv stärksten Spieler der NHL-Geschichte. Selke Trophy mehrmals gewonnen als Spieler. Und ja, da siehst du halt schon auch irgendwie diesen Fokus auf den Teamgedanken und auch auf die Arbeit und aufs Defensivspiel bei den North Stars.
Ja.
Gut. Dann schauen wir vielleicht noch zum Abschluss ein bisschen auf die Saison, um da halt mal auch das so in den ganzen Kontext zu bringen. Also ich habe es schon gesagt, die Chicago Blackhawks waren das beste Team der Hauptrunde, haben die President's Trophy gewonnen, waren dann 92 sogar im Finale. Ein Team um Ed Belfour, um Chris Chelios und Jerry Mironik sind so die größten Namen aus dieser Mannschaft.
Sagen mir alle nix.
Ed Belfour hat sogar die Vezina Trophy gewonnen und die Calder Trophy, also in seiner Rookie-Saison, zwar schon Mitte 20, 24 oder 25, bester Torwart der Liga. Topscorer war 90-91 Wayne Gretzky. 163 Punkte auf Platz 2 Brett Hull mit 131 Punkten. Also Gretzky hatte über 30 Punkte mehr. Witzigerweise hat er Brett Hull die Hart Trophy gewonnen und hat auch die meisten Tore geschossen mit 86. Norris Trophy, Ray Bourque. Vezina Trophy, Ed Belfour, habe ich schon gesagt. Calder ebenfalls an Ed Belfour und dann bester Spieler der Playoffs natürlich die Conn Smythe Trophy an Mario Lemieux, genauso wie dann 1992 wieder. Ja, ich glaube, dann haben wir vieles zu dieser Finalserie 1991 gesagt, Tom.
Ich würde gerne noch was, doch jetzt ist mir noch was eingefallen, ich würde gerne mal kurz die Rookies ansprechen aus der Saison.
Ja, okay, ja, mach.
Also Sergei Fedorov natürlich.
Genau.
Seine erste Saison in der NHL. Matt Sundin hat seine Karriere begonnen. Jaromir Jagr natürlich, haben wir ja schon angesprochen. Rob Blake, nicht ganz unbekannt. Robert Reichel natürlich nicht ganz unbekannt und nicht uninteressant, vor allem für Berliner. Wen habe ich denn hier noch? Irgendwen hatte ich hier noch gesehen, wo ich den ich unbedingt mal ansprechen wollte. Mist.
Also im All-Rookie-Team waren Belfour, hast du gesagt, Blake hast du gesagt, Jagr, Fedorov, Lindros und nicht ganz, ne? Der war schon gedraftet, aber hat ja noch ein bisschen gedauert, bis er dann auch gespielt hat, weil er nicht für die Quebec Nordique spielen wollte. Genau, Mats Sundin ist da gar nicht im All-Rookie-Team drin, der hat 1991 seine erste Saison für die Nordique gespielt. Ja, das ist schon Wahnsinn. Und auch nochmal, ja, Jagr war 5 im Draft, ne? Wir schauen hier, ich habe das Buch da von Sean McIndoe, Down Goes Brown, A History of the NHL. Und dann gibt es auch ein schönes Kapitel zu dieser Saison oder zu den Penguins halt. Die ersten drei, Owen Nolan, Peter Nedved und Keith Primo in diesem Draft. Das sind jetzt zwar schon bekannte Namen, aber nicht die allergrößten. Also wenn du sagst, ja, okay, Jagr ist dann 5 gedraftet worden und ein gewisser Marty Brodeur an Nummer 20 in der Saison. Aber das war halt der Draft vor der Saison natürlich. Ist dir da eine Rookie nochmal eingefallen? Also Eric Weinrich war noch im All-Rookie-Team. Sagt mir schon noch was, aber jetzt auch nicht der allergrößte Name. Und Ken Hodge Jr. war der 5. im 6. im All-Rookie-Team. Ja. Dann so viel, würde ich sagen, zu der Finalserie 1991. Und Tom, ja, in den nächsten Wochen geht es dann weiter mit 92, 93, 94, 95. Ich glaube, spätestens 2011. Vancouver Canucks gegen Boston Bruins.
War da was?
Da war was. Sprechen wir uns wieder, aber davor natürlich auch schon. Und schauen uns so ein paar Finalserien an. Das war das Finale 1991. Pittsburgh Penguins, 4-2 Sieger gegen die Minnesota North Stars, angeführt von Mary Lemieux, der erste Stanley Cup-Gewinn für die Penguins. Und besprochen habe ich das Ganze mit Tom Kanzok, den ihr auf Twitter findet unter @beatbulette. Danke dir, Tom.
Danke dir, Fetzi.
Ja, und euch danke fürs Zuhören. Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter @fetzi6. Bis zum nächsten Mal und bitte gesund bleiben.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf ikea.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.